Wir begleiten 5 Sportlerinnen und Sportler auf ihren Wegen nach Tokio. Ja, das war zumindest die ursprüngliche Idee. Und wenn wir mal in den Rückspiegel schauen, müssen wir schon sagen, was hatten wir nicht auch für eine wirklich schöne Zeit mit tollen Eindrücken?
Mit Gina Lückenkämper bei der WM und mit dem neuen Trainingsprojekt in den USA. Florian Wellbrock, der zum echten Schwimmstar wurde, Doppelweltmeister und Bambi-Gewinner.
Oder Ruderin Marie-Louise Dräger, die im Kampf gegen alle, im Prinzip auch gegen den eigenen Verband immer wieder, Stehaufmännchen-Qualitäten gezeigt hat. Phil Groller natürlich, unser Paraleichtathlet mit spannenden, privaten, intimen Eindrücken aus Wolfsburg.
Und natürlich auch Handball-Nationalspieler Hendrik Pekeler. Der Abwehrchef des THW Kiel hätte sich jetzt eigentlich an diesem Wochenende für Olympia qualifizieren wollen. Und wahrscheinlich wären wir jetzt auch in Berlin gewesen, sind wir aber nicht. Und da sind wir auch schon bei den Themen dieser Folge hier.
Und wie ihr mitbekommen habt, haben wir inzwischen den gesamten olympischen und auch paralympischen Sport im Blick, im Visier, weil es so, so viele interessante Geschichten zu erzählen gibt.
Wir schauen auf Alfred Gislason, der deutsche Handball-Nationaltrainer, der durch Corona weiter auf sein Debüt warten muss.
Geld regiert die Welt und auch den Sport.
Die Situation für viele Vereine, Ligen und Sportbereiche ist bedrohlich und darüber reden wir mit Sportökonom Professor Dr. Christoph Breuer von der Sporthochschule in Köln.
Dazu die Situation im Reitsport, der vor allem finanziell häufig überschätzt wird.
Und den schnellsten deutschen Marathonläufer haben wir auch. Was Arne Gabius jetzt macht und welchen Podcast er hört, hat er uns verraten. Ich bin Moritz Kasserlet und du bist
Fabian Wittke. Guten Tag.
Kommen Sie ran!
It's gold again!
Go to Tokyo to go, der ARD Olympia Podcast.
It's a brilliant feeling.
Es ist einfach unmöglich.
Tor! Deutschland ist Olympiasieger!
Die Corona-Krise könnte im deutschen Sport großen Schaden anrichten. Es wird zwar viel über die Fußball-Bundesliga gesprochen und darüber, dass die im Mai wieder anfangen will, aber schwere Probleme könnten auch oder vor allem andere Sportarten bekommen, die nicht so sehr im Fokus stehen. Alfons Hörmann, der Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes, hat in einem Interview mit Sponsors gesagt, es gibt aktuell keine Sportart, um die wir uns nicht sorgen. Es lässt sich natürlich auch gar nicht seriös vorhersagen, wann Sportwettkämpfe in Deutschland wieder möglich sind und wann sie mit Zuschauern stattfinden können, erst recht nicht. Und klar ist auch, andere Sportarten sind auf Zuschauereinnahmen vergleichsweise viel stärker angewiesen als der Spitzenfußball. Leere Tribünen bedeuten oft auch leere Kassen. Und darüber sprechen wir jetzt mit Professor Dr. Christoph Breuer. Er ist Sportökonom von der Deutschen Sporthochschule in Köln. Hallo, Herr Breuer.
Hallo.
Welche Sportarten sind besonders gefährdet?
Nun, der Blick sollte nicht so sehr auf den Sportarten liegen, sondern auf den Sportbereichen. Und gefährdet sind insbesondere der Profisportbereich in Sportarten unterhalb des Fußballs, weil man da besonders stark eben auf Zuschauereinnahmen angewiesen ist. Und wir sprechen hier von den Mannschaftssportarten wie Handball, Basketball, Volleyball oder Eishockey, aber durchaus auch auf Einzelsportarten, die ganz stark über Events eben organisiert werden.
Wann wird die Situation für diese Sportbereiche bedrohlich?
Nun, in einigen Bereichen ist sie jetzt schon bedrohlich, da die Saison abgesagt wurde oder aber höchstens mit Geisterspielen zu Ende geführt wird. Und bei vielen Sportarten sind Zuschauereinnahmen sehr essentiell. Sie machen etwa ein Viertel oder sogar mehr der Einnahmen aus. Und wenn in diesen Sportarten die Kosten nicht im gleichen Maße gesenkt werden können, dann stehen die Clubs, teilweise auch die Ligen, vor Problemen der Zahlungsunfähigkeit. Und das ist insbesondere deswegen problematisch, weil diese Ligen in den letzten Jahren keinen Gewinn aufbauen konnten. Sie haben sozusagen keine Rücklage, keine Liquidität, aus der sie heraus eine längere Zeit ohne Einnahmen bestreiten könnten.
Und sind die Aussichten, also ich habe es eben schon gesagt, es ist ja vieles im spekulativen Bereich, aber die Aussichten sind ja momentan nicht so, dass wir davon ausgehen könnten, dass in den nächsten 3-4 Wochen plötzlich wieder Sportveranstaltungen mit Zuschauern stattfinden können. Also selbst die Bundesliga im Fußball redet ja immer von Geisterspielen. So werden die Hallen im Handball, Basketball, Eishockey ja auch in absehbarer Zeit vermutlich nicht wieder voll. Das klingt jetzt nach einem ziemlich düsteren Szenario.
Ja, in der Tat. Man wird bei einigen Sportarten wirklich bangen müssen, ob der Profispielbetrieb so aufrecht erhalten werden kann. Oder ob wir nicht in wenigen Sportarten sozusagen ein Zurück, quasi einen Zeitsprung machen in vergangene Zeiten, wo die Sportarten rein auf einem höheren Amateur-Level ausgeübt wurden. Das bleibt abzuwarten und es ist natürlich ganz klar, je länger die Zeit anhält ohne Zuschauereinnahmen, ohne Spielübertragungen, desto bedrohlicher wird das Szenario. Und wie wichtig nochmal die Zuschauereinnahmen sind für sogenannte Sportarten der zweiten Reihe, also die hinter Fußball kommen, wird auch daran ersichtlich, dass sie ja kaum TV-Präsenz haben und deswegen die Einnahmen über das Ticketing für sie von besonderer Bedeutung sind. Und damit verbunden, das sind sogenannte Netzwerkeffekte, wie wir es nennen, sind die Sponsoring-Einnahmen. Die fließen dann aber auch nur sozusagen, wenn Zuschauer die Werbebotschaften sehen können in diesen Sportarten, die kaum über TV präsent sind.
Gibt es Hilfestellungen, die es geben könnte für diese Sportarten, für die Vereine dann auch und für die Ligaverbände?
Es gibt partielle Hilfestellungen schon. Zum einen gibt es natürlich die allgemeinen Schutzschirme für die Wirtschaft. Es gibt Möglichkeiten der Kurzarbeit, die ja auch in diesen Sportarten und Ligen schon Anwendung finden. Darüber hinaus sollte man sich in der Tat Gedanken machen, welche Strukturprobleme des Sports, also welche Regeln, für die er selbst verantwortlich ist, zusätzlich einen wirtschaftlichen Druck ausüben. Und hier empfehlen wir insbesondere in der nächsten Zeit, vielleicht in den nächsten 3 bis 4 Jahren, Abstiegsregelungen auszusetzen, weil Abstieg in eine untere Liga zusätzlich mit einem finanziellen Schock verbunden ist. Und viele Vereine, die das unter normalen wirtschaftlichen Bedingungen schaffen würden, für die würde das der Genickbruch in den heutigen Zeiten bedeuten.
Dann würde man aber ja in den unteren Ligen auch so ein bisschen den Anreiz verlieren, ne? Also wenn es keine Auf- und Absteiger gäbe.
Ja, es ist ein essentielles Problem, würde man sagen. Für das europäische Sportverständnis ist die Auf- und Abstiegsregelung sowas wie das Salz in der Suppe. Blickt man über den großen Teich in die USA, so ist es dort nicht selbstverständlich, dass es Auf- und Abstieg gibt. Sogenannte geschlossene Ligen geben viel mehr Finanzsicherheit und das scheint mir gerade in diesen Tagen wichtig, wenn es um die Frage geht, wie können diese Profispielbetriebe am Leben erhalten bleiben, dann muss wirklich jede Facette auf den Prüfstand gestellt werden. Und hier hätten wir zumindest ein selbstgemachtes ökonomisches Problem, das gemindert werden könnte. Mir selbst als Sportkonsument gefällt natürlich die Spannung um den Auf- und Abstiegskampf auch besonders gut. Und deswegen plädieren wir auch nicht dafür, dass das eine dauerhafte Umstellung sein sollte, sondern eine temporäre, solange die finanziellen Auswirkungen der Corona-Krise so massiv auf den Sport wirken.
Jetzt sind wir wieder beim Fußball, obwohl wir eigentlich über die anderen Sportarten reden wollten, aber das würde dann auch, wäre auch eine Empfehlung für Sie für den Fußball, also für die Bundesliga, dass es eben in diesem Jahr und auch in den nächsten 2, 3 Jahren keine Absteiger geben sollte.
Ja, das Herz sagt nein, der Kopf sagt ja, denn wir müssen alle Hebel in Bewegung setzen, auch hier, um weitere finanzielle Gefährdungen zu vermeiden und mit möglichst viel Clubs sozusagen die weiteren Jahre sozusagen im Profispielbetrieb zu bleiben. Ich kann mir momentan nur schwer vorstellen, wie es unter den gegenwärtigen Bedingungen ein Absteiger schafft, tatsächlich erfolgreich zu wirtschaften und halbwegs sportlich erfolgreich zu sein.
Ich möchte nochmal auf die anderen Ligen zurückkommen. Haben Sie eine Vorstellung, wie lange diese Situation jetzt anhalten kann, dass es wirklich keine großen Schäden geben könnte?
Es gibt mittlerweile ja schon größere Schäden. Das heißt, eigentlich ist jede weitere Woche fatal und man wird in den Ligen hinter dem Fußball, also in den anderen Teamsportarten etwa, auf jeden Fall Schäden verzeichnen. Es ist hier keine Frage mehr, wie viel Zeit man noch hat, ohne dass nachhaltige Schäden eintreten, sondern die sind eigentlich schon eingetreten. Und wenn man das Bild bemühen mag, das Ausmaß der Verwüstung wird nur größer, je länger sozusagen Kontaktsperre und die ganzen Auswirkungen, Verbot von Großveranstaltungen eben anhalten.
Das heißt, Schäden bedeutet, Vereine sind in ihrer Existenz massiv bedroht.
Vereine bis hin zu Ligen, die ja auch eigene Kapitalgesellschaften darstellen. Auch hier stellt sich natürlich die Frage, wie die weiter wirtschaften können. Sie haben natürlich nicht die großen Personalausgaben wie die Clubs, weil sie ja weder Spieler noch Trainer beschäftigen. Aber auch hier ist die Liquidität mittelfristig zumindest in Frage gestellt. Ganz anders sieht es beispielsweise bei den Fachverbänden aus, die wir als relativ sicher dastehend betrachten.
Das heißt, die Verbände, also Deutscher Handballbund zum Beispiel, hat mit der Liga an sich so nichts zu tun. Da sagen Sie, das ist eigentlich momentan noch keine besorgniserregende Situation für die Verbände.
Nun, die Spitzenverbände in Deutschland werden ja insbesondere in den Olympiajahren stark durch den Bund gefördert. Sie haben starke Einnahmen aus Mitgliedschaftsbeiträgen, beispielsweise durch die Vereine. Und sie haben zwar auch Einnahmen aus Rechteverwertung, Fort- und Weiterbildung, Startgeldern und Kampfpässen etwa, aber diese Einnahmen, denen stehen auch Minderausgaben gegenüber, weil eben keine Fort- und Weiterbildung etwa stattfinden müssen, keine Honorare gezahlt werden müssen, weniger Kosten für Veranstaltungen stattfinden, keine Reisekosten erstattet werden müssen. Insofern gehen wir davon aus, dass die Spitzenverbände, jedoch nicht die Ligen, relativ stabil dastehen. Dafür spricht auch, dass sie ja quasi eine Monopolstellung haben. Ein Handballbund wird es immer geben, wenn Handball gespielt werden muss. Und er kann nicht quasi ersetzt werden durch einen anderen Verband, weil Handball irgendwie dann organisiert werden muss. Und das Gleiche gilt natürlich für die anderen Sportarten. Also die Geschäftslogik, das Geschäftsprinzip, die Daseinsberechtigung, die wird nicht verschwinden. Und das ist ein Unterschied, mit dem ein Fachverband in dieser Corona-Krise anders darstellt als ein kleines Restaurant.
Dann sind ja auch viele einzelne Sportler da, die auch möglicherweise finanzielle Sorgen haben. Es ist ja so ein Irrglaube in Deutschland, dass erfolgreiche Spitzenathleten automatisch Massen an Geld verdienen. Was bedeutet diese Krise für einzelne Sportler?
Nun, Sie haben schon richtig gesagt, die Sportlerinnen und Sportler, die Deutschland etwa bei Olympischen oder Paralympischen Spielen vertreten, sind entgegen landläufiger Meinung eben keine Multimillionäre, wie wir sie im Fußball häufig antreffen. Sie sind häufig nur Halbprofis oder noch weniger, gehen teilweise anderen Berufen noch nach. Es gibt zwei Säulen, die stabiler geworden sind in der Finanzierung dieser Sportler. Zum einen sind einige beschäftigt in den Sportkompanien der Bundeswehr, der Bundespolizei, bei Zoll- oder Bundesgrenzschutz und haben dadurch eine stabilere Säule.
Also die sind abgesichert sozusagen, ne?
Genau. Das gilt jedoch nur für einen Teil der Athleten. Stabiler ist die Finanzierung der Athleten auch dadurch geworden, dass über die Stiftung Deutsche Sporthilfe eine Finanzierung kommt und hier auch der Bund sich zur Mitfinanzierung, auf die Mitfinanzierung eingelassen hat. Was natürlich wegfällt, sind die Zusatzeinnahmen, die diese Sportler erhalten durch Preisgelder, Startgelder bei entsprechenden Veranstaltungen. Aber insgesamt muss man sagen, dass es sich bei den meisten der olympischen Athleten eben nicht um reine Profisportlerinnen und Profisportler gehalten hat, weil es hier eben keine Marktnachfrage gab, wie im Bereich der Teamsportarten. Das war lange Zeit sozusagen deren Nachteil, wenn man so möchte. in der Krise kann es aber durchaus auch ein Vorteil sein, denn so platt das klingen mag, wer nicht viel hat, kann auch nicht viel verlieren. Der Spitzensport jenseits der Teamsportarten ist maßgeblich eben durch staatliche Unterstützung geprägt. Und dadurch haben wir in dieser Corona-Krise hier ein Stabilitätselement, sodass ich hier weniger große Auswirkungen erwarte als in den professionellen Teamsportarten.
Sagt Professor Dr. Christoph Breuer von der Sporthochschule in Köln. Vielen Dank.
Gerne.
66 Spitzensportverbände sind dem Deutschen Olympischen Sportbund angeschlossen, 40 davon mit olympischen Sportarten. Und jetzt gibt's so ein bisschen unnützes Wissen für euch. Der mitgliederstärkste Verband ist der Deutsche Fußballbund mit gut 7 Millionen Mitgliedern. Das ist wenig überraschend. Und auf Platz 2, das hätte ich nicht gedacht, ist der Deutsche Turnerbund mit knapp 5 Millionen Mitgliedern, gefolgt vom Deutschen Tennisbund, vom Schützenbund und vom Alpenverein. Die haben jeweils so 1,2, 1,3 Millionen Mitglieder. Und auch wenn wir gerade erfahren haben, dass es den Sportverbänden vergleichsweise noch gut geht, haben die natürlich trotzdem zum Teil auch große finanzielle Sorgen. Ina Kast hat sich mal umgehört und sagt euch jetzt, wo es, warum eng wird.
Beim Deutschen Basketballbund ist Rechnen angesagt. Alle leitenden Mitarbeiter müssen genaue Auflistungen machen, wie die finanziellen Auswirkungen in den einzelnen Bereichen sein können, sagt DBB-Sprecher Christoph Büker.
Das ist natürlich bei uns vor allem im Leistungssport ein enormer Aufwand. Denn für jede unserer insgesamt 9 Nationalmannschaften sind für den Sommer natürlich bereits zahlreiche Buchungen oder Reservierungen vorgenommen worden. Wie Flüge, Bahnreisen, Übernachtungen oder auch Plätze in Sportschulen. Da muss man jetzt im Einzelnen überprüfen, wie viele Kosten am DBB hängen bleiben. Das ist von Fall zu Fall ganz unterschiedlich.
Auf der anderen Seite könne der DBB aber auch Kosten einsparen, wenn zum Beispiel erstmal keine Lehrgänge stattfinden. Die Pflichtspiele der Nationalmannschaften stehen erst im Spätherbst an. Damit gehe es dem Verband deutlich besser als den professionalisierten Bundesligen und deren Vereinen. Denn die wissen noch nicht, ob und wie die Saison zu Ende gespielt werden kann.
Wir werden als gesamte deutsche Basketballfamilie alles versuchen, dass diese mit möglichst geringem Schaden durch die Krise kommen. Aber man muss klar sagen, es geht in einigen Fällen sicher um die nackte Existenz.
Einen großen finanziellen Schaden verhindern ist auch das Ziel beim Deutschen Schwimmverband. Die Rückholaktion sämtlicher Nationalmannschaftsathleten aus den Trainingslagern in Spanien und anderen Ländern war teuer, sagt Sportdirektor Thomas Kurschilgen. Immerhin, die finanziellen Mittel des Bundes für 2020 stehen dem DSV uneingeschränkt zur Verfügung.
Dennoch, als ein großer Dachverband, der 5 olympische Sportarten, Schwimmen, Freiwasserschwimmen, Wasserspringen, Wasserball und Synchronschwimmen beheimatet, würde sich die Absage unserer Meisterschaft mit einem 6-stelligen Betrag negativ auswirken.
Beim DSV hoffen sie deshalb auf deutsche Meisterschaften mit Zuschauern im Frühherbst. Beim Deutschen Tennisbund sind Partner und Sponsoren in dieser schwierigen Zeit bislang nicht abgesprungen. Trotzdem ist Sparen angesagt. Die Mitarbeiter der Geschäftsstelle des DTB sind aktuell in Kurzarbeit. Wichtig für die Finanzsituation des Verbandes sind auch die Finalturniere der Nationalmannschaften, sagt Sportdirektor Klaus Eberhardt.
Durch die Verschiebung des Weltcup-Finals entstehen uns sicherlich Verluste, es sei denn, es wird im Herbst nachgeholt, was im Moment geplant ist. Dann würden wir damit glimpflich davonkommen, weil mit diesen Einnahmen haben wir natürlich auch geplant. Auch beim Davis Cup haben wir ja die Finalrunde erreicht, die normalerweise im November stattfindet. Sollte das nicht der Fall sein, wäre das sicherlich auch ein Verlust, der für uns von Bedeutung wäre.
Den Pferdesport trifft der Ausfall zahlreicher Reitturniere. Im Augenblick kalkuliert die Deutsche Reiterliche Vereinigung mit einem Einnahmerückgang von mindestens 5 Millionen Euro.
So, und da wollen wir jetzt mal einhaken. Was hat Ina Kaster gerade in ihrem Beitrag gesagt? 5 Millionen Euro weniger Einnahmen für den Pferdesport. Das haben wir mal zum Anlass genommen und uns zum Telefonieren verabredet. Und zwar mit der Deutschen Reiterlichen Vereinigung, ganz genau mit dem Generalsekretär. Die Deutsche Reiterliche Vereinigung steht für den Bundesverband für Pferdesport und Pferdezucht. Und am Telefon, so ist es in Corona-Zeiten verabredet, sind wir jetzt mit dem Generalsekretär, mit Sönke Lauterbach. Hallo und guten Tag.
Hallo, guten Tag.
Erste Frage vorweg, bevor wir über die Finanzen sprechen wollen. Ist das eigentlich Ihre Podcast-Premiere?
Ich habe ein Interview schon geführt mit einem Pferdesportanbieter. Das wurde dann ein Podcast. Aber Sie sind der Zweite, mit dem ich jetzt so ein Format mache.
Das ist sehr schön. Wir wollen über die Finanzen sprechen. Wir haben es gerade eben in dem Beitrag zuvor gehört. 5 Millionen Euro weniger Einnahmen. Davon ist die Rede. 2 Millionen Euro Verlust, sagt Ihr Geschäftsführer Sport, Dr. Dennis Pieler. Es gibt in Deutschland rund 3.500 Reitevents. Davon sind rund 1.000 abgesagt worden. Sind wir da auch schon auf dem richtigen Weg, die 5 Millionen Euro weniger Einnahmen zu erklären? Oder aus welchem Eimer, sage ich jetzt mal, ernährt sich der deutsche Reitsport am meisten?
Das ist zumindest ein nennenswerter Anteil daran. Das sind zum einen die Veranstaltungseinnahmen, die uns fehlen, weil Veranstalter an uns eine Lizenzgebühr, nenne ich das jetzt, zahlen. Und dann rechnen wir zum anderen damit, wir haben weniger Wettkampfanmeldungen, die aktive abgeben. Bei uns heißt das Nennungen. Auch daran partizipieren wir mit einem kleinen Anteil. Und Pferde und Reiter werden für dieses Jahr weniger Wettkampflizenzen überhaupt erwerben. Das sind so Bestandteile, die bei uns ins Kontor schlagen werden. Wir wissen natürlich noch nicht, wie weit es endgültig gehen wird, aber wir haben zumindest schon mal so kalkuliert.
Können Sie da sagen, dass es da ein Reitevent gibt, das besonders schmerzlich vermisst wird, jetzt mal nicht aus der nostalgischen und emotionalen Sicht, sondern aus der finanziellen?
Nee, das ist jetzt nicht eine Veranstaltung, die hier einen Löwenanteil ausmacht. Das ist schon die Masse, die es ausmacht. Insofern kann ich und keine, muss ich an dieser Stelle keine herausheben.
Aber emotional kann ich mir vorstellen, wird Ihr Reiterherz auch ein bisschen bluten, oder? Was denken Sie, wenn Sie jetzt lesen und hören, dass bis zum 31. August 2020 Großveranstaltungen untersagt sind?
Ja, da blutet natürlich das Herz und das blutet in zweierlei Richtung. Einmal in Richtung der Großveranstaltungen, wo wir ja leider auch nicht wissen, ob am 1. September das Leben wieder losgeht. Das werden wir erst sehr viel später als heute hören. Also was Großveranstaltungen angeht, blutet unser Herz und wir wissen, da sind auch dann natürlich berufliche Existenzen mit verbunden, weil diese Veranstalter sind Profis und die haben Dienstleister im Hintergrund, die auch Profis sind. Vom Caterer bis zum Reinigungspersonal und Ausstellungsbereichen, also eine ganze Branche, die da sehr, sehr leiden wird. Und zum anderen dürfen zwar, also in irgendeiner Form kleinere Veranstaltungen wahrscheinlich bis zum 31.8. stattfinden. Aber wir wissen noch nicht, ab wann das erlaubt sein wird und in welchem Format das erlaubt sein wird. Das heißt, dass wir hier auch unsere kleinen ländlichen Turniere, wie wir das nennen, auch die leiden, können im Moment nicht stattfinden. Und wir arbeiten jetzt daran, Ihnen ganz viele Lösungen aufzuzeigen, wenn es wieder erlaubt wird, wie es dann in einem eingeschränkten Betrieb möglich sein wird. Weil das Herz unseres Sportes sind jetzt nicht die ganz großen Veranstaltungen, sondern das ist das Turnier, was wir Wochenende für Wochenende irgendwo in einem lokalen Reitverein haben.
Da gehen Sie auch schon in die Richtung, die ich jetzt ansprechen möchte. Vielen Vereinen droht durch die Turnierabsagen sogar auch der Kollaps. Also es sind Existenzfragen, die beantwortet werden müssen. Was glauben Sie, Herr Lauterbach, wie wird der Reitsport in Deutschland nach der Coronavirus-Krise aussehen?
Ja, das ist eine ganz schwere Frage und wir wollen und müssen natürlich alle erstmal optimistisch sein. Die Turnierveranstaltung, die wegfällt, ist für den einzelnen Verein zum Glück nicht das, was ihn in den Kollaps oder in einen Ruin treiben wird. Die Vereine und Betriebe sind vielmehr dadurch getroffen, dass sie jetzt gerade keinen normalen Trainingsbetrieb und keinen Reitunterricht anbieten können. Das ist für sie das viel, viel größere Problem. Warum ist das so? Das ist vor allem für die Vereine, Betriebe, die Schulpferde anbieten. Also wo ich ein Pferd, das dem Verein oder Betrieb gehört, reite. Diese Pferde haben die Vereine weiterhin und die können die jetzt nicht wie einen Ball 6 Wochen oder 8 Wochen ins Regal schließen und erst dann wieder das Regal öffnen. Die Pferde müssen weiter was zu fressen kriegen, müssen versorgt werden. Das heißt, die Fixkosten bleiben für all diese Vereine und Betriebe da. Das ist genauso wie in anderen Branchen, wo Mitarbeiter weiter zu bezahlen sind und so weiter. Also das ist das, was wirklich für viele Vereine, Betriebe die existenzielle Gefahr darstellt.
Welche Ansätze gibt es da eine Lösung zu finden oder wie lange können die Vereine das durchhalten? Weil genau, es gibt die großen Probleme, aber was ist mit dem und dann? Wie geht es dann weiter? Sind ja wirklich viele Vereine kurz davor und melden sich möglicherweise auch unter anderem bei Ihnen und sagen, uns wird es bald nicht mehr geben?
Diese Meldungen kriegen wir und die kriegen natürlich auch unsere Landespferdesportverbände in ganz Deutschland. Ich kann Ihnen heute keine Quote sagen, aber wir wissen, dass es eben gerade für diese Vereine, die Schulpferde haben, Woche für Woche oder Tag für Tag schwieriger wird. Was können wir tun? Das eine ist, dass wir seit Beginn der Krise alles, was es an Informationen auch zu den ganzen staatlichen Förderprogrammen gibt, das stellen wir zusammen, sodass der Reitvereinsvorsitzende aus Hessen genau weiß, was für ihn relevant ist und er sich nicht selber erst durch 40 verschiedene Websites oder Zeitungsartikel klicken muss. Das ist ja eine total schwierige Aufgabe. Die finden bei uns sofort alle Infos und können eben diese Soforthilfen beantragen, KfW-Kredite beantragen und was es da alles sonst noch gibt. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, dass wir jetzt auch auf die Politik, auf die Entscheidungsträger zugehen und dafür werben, dass zum Zeitpunkt X, der irgendwann jetzt kommen wird, auch Pferdesportanlagen wieder geöffnet werden können, ohne dass das ein großes seuchentechnisches Risiko bedeutet, weil zum Glück der Pferdesport nun kein Kontaktsport ist. Das heißt, die Sportler kommen sich nicht notwendigerweise nah. Im Gegenteil, wir müssen einfach schon so einen Sicherheitsabstand einhalten, damit es keine Reitunfälle gibt. Das heißt, bei uns geht das eigentlich wirklich alsbald wieder in einen Trainings- und Unterrichtsbetrieb einzusteigen. Selbstverständlich mit Hygienemaßnahmen, die besonders eingehalten werden müssen, hundertprozentig, und daran wollen wir uns auch halten. Und nochmal, das hat jetzt nichts mit, wir wollen unserem Hobby einfach nur frönen zu tun, sondern auch die Sicherung der Zukunft des Sports generell, die davon abhängt.
Klar, da gehört natürlich die Nachwuchsarbeit auch dazu, das ist völlig klar. Ich habe gelesen, Ihr Verband hat in den guten Tagen Gelder zurückgelegt und wird diese Krise trotz des für dieses Jahr kalkulierten Verlustes von 2 Millionen Euro überstehen. Für wie lange gilt diese Aussage?
Ja, jetzt blicken wir wieder in die Glaskugel. Also ich sag mal so, wir haben wirklich über Jahrzehnte das Glück gehabt, dass wir gut wirtschaften konnten. Das heißt, wir werden dieses Jahr überstehen, selbst wenn das Loch noch etwas größer wird als diese 2 Millionen. Aber 2, 3 Jahre lang hintereinander darf uns das auch nicht passieren. Dann wird auch bei uns als Dachverband die Luft richtig dünn.
Wir sind ja ein Olympia-Podcast und an dieser Stelle möchte ich einmal ganz kurz folgenden Ton einspielen, und zwar diesen hier.
Es lief heute einfach optimal, die Stute war spitze und es war heute der Tag der Tage und es hat einfach alles geklappt und es hat unglaublich Spaß gemacht unterwegs und was wir haben, das haben wir. Jetzt werden wir erstmal ordentlich feiern, unsere Goldmedaille, weil ich glaube, wir haben wirklich ein super tolles Team, wie wir ewig nicht mehr hatten, und wir haben es uns echt verdient.
2016 war das, ganz genau. Isabel Werth gewinnt olympisches Gold in Rio de Janeiro. Isabel Werth, sechsmalige Dressur-Olympiasiegerin, gilt als erfolgreichste Reiterin der Welt. Wie eng ist der Kontakt zu ihr und zu den anderen potenziellen Olympioniken? Und wie geht es denen nicht nur aus finanzieller, sondern auch aus sportlicher Sicht? Wie gehen die mit der Verschiebung um?
Wir sind natürlich in Kontakt mit unseren Kaderathleten, wie man das dann nennt im Olympiamodus. Die haben im Grunde in gewisser Weise noch das Glück, dass sie als Berufsreiter und Profis jetzt gerade zu Hause weiter trainieren können. Die haben ja in der Regel eine abgeschlossene Reitanlage, da ist kein Publikumsverkehr und deswegen können sie die Pferde im Moment weiter bewegen, gesund erhalten, fit erhalten für den Zeitpunkt X, wenn auch sie wieder loslegen können. Trotzdem, gerade im Hinblick jetzt auf die Olympischen und Paralympischen Spiele, die verschoben wurden, die waren 4 Jahre lang darauf ausgerichtet, haben Pferde aufgebaut, haben ihren Wettkampfplan über Jahre daraufhin orientiert. Und das ist jetzt alles weggebrochen. Das ist schon eine ganz, ganz schwierige Situation für unsere Aktiven. Und ich finde bewundernswert, wie sie durch die Bank damit umgehen. Und gerade Isabel Werth ist ein tolles Beispiel, denn sie denkt nicht nur an sich, und macht ihr Ding, sondern sie hat eine Spendenaktion ins Leben gerufen, wo sie kleine Vereine mit Schulpferden, das Thema, was wir gerade besprochen haben, unterstützt und Spenden sammelt, Geldspenden, Sachspenden und die verteilen will an notleidende Vereine. Das ist wirklich eine ganz tolle Aktion, Hut ab, kann ich da nur sagen.
Dann sind wir auch schon bei der letzten Frage und verstehen Sie die bitte nicht falsch, aber wir wissen, da draußen gibt es die eine oder den anderen, die sagen, ach, die Reiter, da ist von Zahnärztinnen und Zahnärzten die Rede, von Unternehmerinnen und Unternehmern. Man kann von eigenen Stallungen und eigenen Höfen lesen. Es geht um einen Elitesport. Ist die Ausgangssituation besser bei den Athletinnen und Athleten oder machen auch die sich existenzielle Sorgen?
Die Frage kann ich nicht falsch verstehen, weil die ganz normal ist für uns, weil wir wissen, dass der Pferdesport in Teilen der Bevölkerung diesen Ruf hat. Wir haben diese Zahnärztinnen und Zahnärzte, wir haben aber auch alle anderen. Wir haben 2 Millionen plus Aktive, das heißt, wir sind ein ganz normaler Querschnitt der Bevölkerung. Da sind ein paar Reiche und Gutsituierte bei, da sind auch ganz, ganz viele normale Leute bei. Dazu gehören auch die Krankenschwestern und Pflegerinnen und Apothekenmitarbeiterinnen, die jetzt gerade für uns einen ganz tollen Job, für uns als Gesamtbevölkerung einen ganz tollen Job in dieser schwierigen Zeit leisten. Auch für die ist das natürlich schwer und da sind ganz viele Menschen bei, die leisten sich ein Pferd, aber dafür haben die kein großes Auto, fahren nicht 3-mal im Jahr in den Urlaub, haben keine tolle Wohnung oder sonst was. Die leben für ihr Pferd. Das ist mehr als ein Hobby, das ist eine Lebenseinstellung. Deswegen tun uns diese Vorurteile auch schon manchmal weh, auch wenn wir sie gewöhnt sind. Es ist einfach falsch, es sind nicht alle Reiter reich. Wir sind ein Teil der Gesellschaft, so wie alle anderen auch.
Das fing jetzt am Ende so ein bisschen an zu knacken, dann wollen wir es auch gar nicht in die Länge ziehen, aber vielleicht euch alle mit einem Funny oder mit einem Pferdi-Fact entlassen und vielleicht ja auch mit der guten Hoffnung, dass im kommenden Jahr zu den Olympischen Spielen 2021 in Tokio dann die Pferde wiehern. Und warum? Weil sie dann sicher gelandet wären in der Gastgeberstadt der Olympischen Sommerspiele. Denn das hat Isabel Wert mal beobachtet, wie sich das anhört, wenn die Pferde am Flughafen ankommen.
Das Schönste ist immer, wenn man landet, dann wiehern wirklich, es haben alle Pferde gewiehert. Es fängt einer an und es geht einmal durch den ganzen Frachtraum. Also ich habe schon gedacht, ich bin in so einem Economy-Flieger oder in so einem Flugzeug, wo alle klatschen, ja.
Und vielen Dank an den Generalsekretär der Deutschen Reiterlichen Vereinigung. Vielen Dank, Sönke Lauterbach, auf das die Pferde wiehern.
Darauf hoffen wir, da ist jetzt alles drauf ausgerichtet.
Vielen Dank und noch einen schönen Tag. Dankeschön.
Danke, Ihnen auch. Tschüss.
Wir haben es eingangs schon erwähnt. Eigentlich wären die deutschen Handballer an diesem Wochenende in Berlin beim Olympia-Qualifikationsturnier. Und eigentlich hätte der neue Bundestrainer Alfred Gislason die Mannschaft dort nach Tokio führen sollen. Kann alles noch kommen, jetzt gerade aber hat er erstmal anderes zu tun. Moritz Kühn berichtet.
Alfred Gislason hätte an diesem Wochenende lieber gearbeitet und mit dem DHB-Team das Ticket für Tokio gesichert.
Ja, das wäre das erste große Ereignis als Bundestrainer und jetzt, wo dieses Quali-Turnier wegfällt, ja, ist wirklich schade. Unter den Umständen natürlich, klar, gibt Wichtigeres im Moment.
Gislason hat viel Verständnis für die aktuelle Situation, auch wenn er lieber eine Handballparty gefeiert hätte. Jetzt bleibt er zu Hause auf seinem Hof in der Nähe von Magdeburg.
Wir versuchen, Garten in Stand zu halten, am Haus und drumherum was zu machen. Ich habe meinen Gemüsegarten in guten Griff gekriegt.
Aber ganz ohne Handball kann der langjährige Erfolgscoach des THW Kiel nicht.
Ansonsten verbringe ich auch ein bisschen die Zeit mit die kommenden Gegner, auch wenn die in weiter Ferne sind, so analysieren und so studieren.
Das nächste große Ereignis, die WM im Januar 2021 in Ägypten. Die Playoff-Spiele gegen die Ukraine sollen im Juni ausgetragen werden, aber auch diese stehen auf der Kippe.
Momentan ist das natürlich extrem schwierig, irgendeinen Plan oder eine Planung zu machen und deswegen hängt man schon ein bisschen in der Luft, du weißt nicht, wie es weitergeht und wann.
Trotz der Ungewissheit möchte der 60-Jährige vorbereitet sein, wenn es wieder losgeht. Dazu gehört auch, die Nationalspieler mit ins Boot zu holen.
Es ist ja so, dass ich den in den letzten Wochen vor allem Infos von den kommenden Gegnern zugespielt habe, dass sie, was sie studieren sollen, was sie anschauen können.
Und so hofft Gislason, bald mit dem DHB-Team durchstarten zu können.
Ja.
Denn der Sport, das merkt man, fehlt dem handballverrückten Isländer.
Kann man sogar sagen, dass man ein bisschen davon, von dieser Adrenalin abhängig ist und hofft dann man natürlich, dass es eher mal Normalität eintritt und dass wir dann ganz wie früher weitermachen können.
Ja, und wenn wir jetzt alle mal aus dem Fenster schauen, dann stellen wir fest, genau, die Bäume werden grüner, die Knospen sprießen, Wir machen es kurz. Genau, es ist Frühling und damit ja auch eigentlich die Zeit der Frühlingsmarathons, auch immer gerne genommen, um sich für zum Beispiel Olympia zu qualifizieren. Ja, ein Tag nach dem Erscheinen dieser Folge hier wäre am 19. April der Hamburg-Marathon gewesen. Am 26. eine Woche später unter anderem Düsseldorf oder Hannover. Boston ist immer im April der legendäre US-Marathon. Und wenn wir noch ein bisschen weiter nach vorne schauen, dann unter anderem wären dann noch Kopenhagen gekommen oder auch London. In London hätte es übrigens ein echtes Knallerrennen gegeben. Da wäre der Weltrekordhalter aus Kenia Kipchoge gegen den Berlin-Gewinner Bikele angetreten. Aber ihr kennt das. Hätte, hätte, wäre, wäre. Wir sprechen jetzt mit dem Mann, der sich eigentlich in Wien, auch Wien wäre dieses Wochenende gewesen, also am 19. April, für Olympia, für Tokio qualifizieren wollte, mit dem Mann, der 2015 sich in die Marathon-Geschichtsbücher eingetragen hat. Und zwar das Ganze in Frankfurt.
Arne Gabius, rein in die Festhalle. Das muss er schaffen, Arne Gabius, und er wird es schaffen. Es wird neuer deutscher Rekord. Sensationell auf Platz 4, Arne Gabius, 8:31, 2:08:31, sensationelles Kampfrennen vom Kampfschwein, sage ich jetzt mal einfach, Arne Gabius, herzlichen Glückwunsch. Super.
Ja, und diese Bestmarke von Arne Gabius, die er da in die Festhalle von Frankfurt gebrannt hat und gerannt ist, die steht bis heute. Arne Gabius hat uns mal verraten, dass er darüber nachgedacht hat, nach den Olympischen Spielen von Tokio sich so ein bisschen vom Profisport zu verabschieden. Gabius ist studierter Mediziner, hat dazu eine Frau, die in einer Großkanzlei arbeitet. Beide haben einen gemeinsamen Sohn und ja, Gabius wird auch nicht jünger, ist 39 geworden. Also die Argumente für ein Karriereende, die gibt es, die werden auch langsam mehr. Aber die Olympia-Verschiebung durch die Coronavirus-Pandemie ist kein Argument.
Ganz im Gegenteil, ich fühle mich gut. Mein Körper ist belastbar, auch noch mit 39. Ich habe sehr, sehr viel Erfahrung. Und dieser olympische Marathon fehlt mir noch. Ich war 2012 über 5000 Meter auf der Bahn dabei. Aber halt ein olympischer Marathon, der fehlt mir einfach noch in meiner Vita. Und sollte ich gesund bleiben und sollte ich auch die Möglichkeit haben, mich zu qualifizieren, also ein Herbstmarathon, sollten die stattfinden, möchte ich mich halt qualifizieren und dann auf jeden Fall dann 2021 in Tokio bzw. Sapporo an der Startlinie stehen.
Ja, und um auch mal gedanklich rauszukommen, mental durchzupusten, hat Gabius eine Zwangssaisonpause gemacht, wie übrigens viele Athletinnen und Athleten da draußen. Hält sich aber inzwischen trotzdem mit 5-6 Laufeinheiten pro Woche wieder fit. Arne Gabius, haben wir gerade eben schon erwähnt, ist nicht nur Leistungssportler, sondern auch Mediziner. Hat übrigens auch mal während seiner Zeit in Hamburg, inzwischen lebt er in Süddeutschland, als Assistent im Rettungsbereich im Fußballstadion gearbeitet, hat er uns verraten. Und zwar beim FC St. Pauli. Und deshalb auch die Frage an Gabius, ob bei ihm in der aktuellen Krise auch so ein Helferherz anspringt und mitpocht.
Ja, in der Tat, in meiner Brust schlagen zwei Herzen. Einmal das Sportlerherz und natürlich das Medizinerherz. Und habe halt auch überlegt, was ich machen soll, weil jetzt werden gerade Ärzte gebraucht. Und ja, leider ist halt die Kinderbetreuung bei mir in der Familie nicht gegeben. Und bei uns in der Familie, also meine Frau und ich, hat meine Frau den systemrelevanten Beruf, also System mache ich damit den familienrelevanten Beruf. Und deshalb kam es jetzt auch für mich nicht in Frage, mich im Krankenhaus oder bei einer Gesundheitsorganisation zu melden, um damit zu helfen. Doch warten wir mal ab.
Und wenn wir jetzt mal die Tragik der gesamten Corona-Katastrophe abziehen und nur auf die Zeit schauen, die wir ja zum Teil alle durch die Restriktionen mehr zur Verfügung haben, dann sieht Arne Gabius die aktuelle Situation auch als Chance.
Ja, in der Tat, es ist eigentlich eine gewonnene Zeit. Man hat jetzt noch mehr Zeit bis zu den Olympischen Spielen, bis zu dem Qualifikationswettkampf. Man kann noch mal rausgehen und man sollte einfach auch die Zeit nutzen. Also man kann die Zeit nutzen. Ich nutze sie gerade mit auf der einen Seite mit Kinderbetreuung, dass ich meinen Sohn beschäftige, dass wir viel auch dann hier vors Haus gehen, viel spielen, viel auf der Terrasse sind, sodass meine Frau auch in Ruhe Homeoffice arbeiten kann. Und auf der anderen Seite, wenn ich dann auch Zeit für mich habe, neben dem Laufen, dass ich natürlich auch meine Medizinkenntnisse auf den neuesten Stand bringe, mich weiter fortbilde und mich dann halt natürlich auf meinen Beruf nach der Sportlerkarriere vorbereite. Also es ist jetzt, so sehe ich es einfach, auch eine gewonnene Zeit. Ja, also Zeit hat man nie verloren. Ja, also wenn man merkt, dass man Zeit verliert, sollte man was ändern, weil Zeit dafür einfach zu schade ist, die einfach wegzuschmeißen oder als verloren anzusehen.
Der deutsche Marathonrekordhalter Arne Gabius nutzt also seine gewonnene Zeit. Übrigens nicht nur für diesen Podcast, sondern auch für andere Podcasts. Das hat er uns verraten, und zwar auch für den von NDR Info. Kennt ihr möglicherweise auch, das Coronavirus-Update mit dem Virologen Christian Drosten, der ja jeden Mittag erscheint, der Podcast. Und da ging es hier und da ja auch mal ums Laufen.
Ja, das habe ich auch gehört, dass der Professor Drosten empfiehlt, draußen laufen zu gehen, alleine laufen zu gehen, dass er das auch selber macht. Finde ich toll, und ich hoffe, dass auch viele Nichtläufer halt ihr Lauftalent oder auch die Liebe zum Laufen vielleicht jetzt entdecken. Es gibt nichts Schöneres, als jetzt bei Sonnenschein draußen zu laufen, einfach Laufschuhe anziehen und Kopf frei bekommen. Man kann ja nicht 24 Stunden in der Wohnung oder im Haus sitzen. Allmählich haben einige Leute wahrscheinlich auch Netflix und Amazon Prime durch und wollen halt auch was anderes machen. Und da ist natürlich regelmäßige Bewegung das Beste. Und wer jetzt einmal die Woche laufen geht, der sollte das während der Corona-Pandemie mal dreimal die Woche ruhig machen. Also es gibt nichts Besseres, als jetzt einfach mal rauszukommen.
Ja, und wir gehen jetzt auch laufen und sind dann nächste Woche wieder für euch da mit einer neuen Ausgabe. Und darin kümmern wir uns dann um eine Kernsportart der Olympischen Spiele. Wir waren eben bei Arne Gabius schon, Marathonläufer. Und nächste Woche schauen wir nochmal ausführlich auf die Leichtathletik.
Wir hören uns nächste Woche wieder und wir freuen uns, wenn ihr wieder mit am Start seid. Schöne Woche und vor allen Dingen, ja, wenn ihr es noch hören könnt, ist aber ganz wichtig, bleibt gesund, macht's gut, tschüss.
Kommen Sie ran!
It's gold again! Gold für Fabian Hambücher!
Go to Tokyo to go, der ARD Olympia Podcast.
It's a brilliant feeling.
Es ist einfach unmöglich!
Tor!
Deutschland ist Olympiasieger!
In der ARD Audiothek und auf sportschau.de.